Und eine Woche später kriegt man einen Anruf von genau diesem deutschen großen Konzern. Wie schnell könnt ihr liefern? Ich brauche das bis gestern und es muss für 300.000 Leute funktionieren. Ab dem Moment haben wir eigentlich jede Woche so einen Anruf bekommen. Wir hatten 12 Mitarbeiter und 1.200 Euro Umsatz im Monat. Und die Schere schloss sich einfach nicht.
Von Chemnitz hinaus in die Welt. Martin Böhringer ist Mitgründer und CEO von Staffbase, einer Plattform, die Kunden wie Deutsche Telekom, Adidas, DHL bedient, dementsprechend Millionen von Mitarbeitenden miteinander vernetzt. Staffbase ist so die Kommunikationsplattform für Mitarbeitende. Oder auch die neue Form des Intranets. Und mit einer Bewertung von über 1 Milliarde Euro zählt Staffbase zu den erfolgreichsten Scale-Ups Europas.
New York war unser zweiter Standort. Also jeder, der in New York anfängt, wir erwarten diese Hustle-Culture. Das ist ja kein Lifestyle-Business. In US sind wir einer der Marktführer. Da geht es jetzt praktisch drum, der klare Gewinner daraus zu sein.
Doch die Reise dahin war kein Selbstläufer. In dieser Podcast-Folge erzählt Martin, wie aus einer Idee in einem Studentenwohnheim ein erfolgreiches Tech-Startup wurde und welche Entscheidungen dabei eine große Rolle gespielt haben.
Also Menschen natürlich, weil es dich einfach um Jahre zurückwirft, wenn du am Ende eine Kultur in einer Abteilung reparieren musst. Musst jemandem sagen, du, das funktioniert nicht, da ist die Tür, unglaublich schwer.
Du erfährst, wie Staffbase den allerersten Großkunden gewonnen hat. Kleiner Spoiler, es war direkt ein globaler Rollout der Lösung für 300.000 Mitarbeitende. Welche Rolle Kultur und Werte in einer schnell wachsenden Organisation wirklich spielen und welche Fehler Martin heute ganz anders angehen würde, wenn man jetzt in die Zukunft guckt und sagt, okay, die Karten werden neu gemischt, denn es ist KI-Zeitalter und das betrifft alle Firmen, die jetzt auf dem Markt sind. Freu dich auf eine Gründerstory, die zeigt, wie man aus Ostdeutschland heraus ein globales Tech-Startup bauen kann und einigen Frameworks, die Martin Böhringer, dem Mitgründer und CEO von Staffbase, helfen, eine solche Firma zu führen. Mein Name ist Fabian Tausch, du hörst Unicorn Bakery. Viel Spaß mit dieser Episode mit Martin. Martin, herzlich willkommen bei Unicorn Bakery.
Danke, schön hier zu sein.
Lass uns mal zurückgehen. Du hast promoviert und dann entschieden, du gründest eine Firma. Die erste Firma war nicht Staffbase, wofür man dich heutzutage schneller findet und vielleicht auch in der Startup-Welt ein bisschen besser kennt. Wie bist du von Doktorand zu Gründer geworden?
Ha. Also das ist schon fast eine Story für sich selbst. Also ich bin da wirklich reingestolpert, so würde ich das auch rückblickend sehen. Also Gründen und Unternehmertum fand ich immer schon spannend und hatte irgendwie so diese abstrakte Vorstellung, ja, das will ich mal machen. Aber eigentlich war überhaupt nicht der Plan, dann aus der Promotion da direkt irgendwas auszugründen, sondern wir hatten da schon einen Prototypen gebaut. Also ich hatte eine kleine Forschungsgruppe auch mit Leuten, die also auch gecodet haben. Ne? Und wir haben da einen Prototypen gehabt. Und eigentlich war der Plan, da ein Forschungsprojekt draus zu machen. Ne? Also da gab es so einen Fördertopf, wo wir auch schon mit den Leuten gesprochen haben. Und die haben gesagt, hey, cool. Und das alles war darauf angelegt, für die nächsten 3 Jahre noch an der Uni praktisch noch was zu entwickeln. Und dann vielleicht mal irgendwie irgendwann. Und dann fiel völlig überraschend praktisch dieser Förderbescheid ja negativ aus. Also wir haben das Funding nicht bekommen. Und ich war aber schon so weit. Also ich habe praktisch schon irgendwie so einen Prototypen gehabt, der das gemacht hat, was ich fand, das war ziemlich cool. Ich hatte schon so die Anfänge von dem Team. Und dann habe ich gedacht, naja, aber das kannst du doch jetzt nicht alles wegschmeißen. Und ja, dann bin ich nach Berlin gefahren und habe mich dann da reingeworfen in die Startup-Szene und ein paar Pitches gemacht. Also da gab's was, das hieß Seedcamp zum Beispiel, muss man sich vorher bewerben. Da war zum Beispiel auch der Gründer von Pipedrive mit dort. Auch praktisch auf demselben Event, beide noch praktisch finanzierungslos und beide gepitcht. Und so habe ich dann eigentlich so einen Crashkurs innerhalb weniger Wochen gelernt, was ist denn überhaupt Venture Capital, was ist ein Business Angel, wie reden diese Menschen überhaupt? Es war eine total neue Welt für mich. Und so hat dann eins zum anderen geführt. Also dann lernst du jemanden kennen, der sagt, ja, das ist cool, für mich ist es zwar nichts, aber red doch mal mit dem und mit dem. Und plötzlich sitzt du dann einem Business Angel gegenüber, der sagt, ja, das hier, Termsheet, Seedrunde. Und plötzlich, ja, haben wir eine GmbH gegründet und haben angefangen.
Was hat die erste Firma mit der zweiten zu tun?
Nichts und alles. Also inhaltlich natürlich nichts. Also wir haben ja einfach in der Promotion und in der ersten Firma, also ich sag mal vereinfachend, wir haben Slack gemacht vor Slack und komplett falsch. Also was ich mit komplett falsch meine, ist, es war so eine IT-Techie ich würde fast sagen, sehr deutsche Herangehensweise. Und ich weiß, heute sind viele Startup-Teams da draußen, die das von Anfang an richtig machen. Ich habe es halt falsch gemacht. Also sprich, ich dachte, man baut halt erstmal was und dann geht man irgendwie zum Markt. Und da das, was wir machen wollten, war so eine Team-Collaboration-Umgebung war, wo die ganzen Apps, die ich halt so nutze, von Google Drive bis GitHub, drin sind. Und das damals der dickste Brocken war, das dickste Brett zu bohren, weil es die ganzen APIs nicht gab und so, haben wir natürlich dann damit angefangen. Das heißt, anstatt wie Slack, was ein paar Jahre später gelauncht ist, Barrel Aston ein geiles Collaboration-Tool zu bauen und dann selber eine API zu haben, wo alle anderen sich rein integrieren wollen, haben wir angefangen, diese Integration zuerst zu bauen, ohne diese Features ringsherum. Und auch erstmal ewig lang, ne, erst an der Uni, dann Seed Stage ewig lang gebaut, bevor wir erstmal überhaupt ja Nutzerkontakt hatten. Und das heißt, inhaltlich hat diese erste Gründung mit Starbase überhaupt nichts zu tun. Also klar, beides hat irgendwie eine mobile App gehabt und wir waren was im Web. Aber der Use Case, den wir gelöst haben, die Value Proposition war eine völlig andere. Aber es war rückblickend für mich praktisch Learning by Doing oder Learning the Hard Way. Also im Prinzip haben wir dort sehr viel von dem falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und nach den 2, 2,5 Jahren war dann für mich klar, okay, wenn ich jetzt nochmal machen würde, würde ich es komplett anders machen. Total viel gelernt und ich bin da noch nicht fertig, sondern anstatt jetzt hier zu irgendeinem großen Unternehmen zu gehen und da anzuhören, fange ich jetzt einfach nochmal an und will nochmal gründen.
Hast du das Team behalten? Hast du einfach nur gesagt, ich will was Neues gründen und ich suche mir jetzt eine Idee? Hattet ihr schon aus den Learnings, die ihr gemacht habt, eine neue Idee? Weil irgendwie, es passiert ja schnell. Auch wenn man jetzt einige Leute zuhören, die dann sagen, hey, ich habe mich irgendwo verrannt. Ich merke, das ist vielleicht nicht der richtige Weg. Es passiert auf der einen Seite schnell, dass die Leute noch sagen, ja, aber vielleicht wird's ja irgendwann so und sagen, ja, ich brauche einfach nur mehr Zeit und vielleicht mehr Geld und das fehlt noch und das fehlt noch und das fehlt noch. Und auf der anderen Seite passiert schnell, dass man merkt, man muss sich verändern. Es gibt so diese beiden Wege, aber je nach Typ, glaube ich, machst du entweder das eine oder das andere. Du bleibst entweder ewig dran oder sagst, okay, jetzt ziehe ich einen Schlussstrich. Was war bei euch so oder bei dir erstmal so der Auslöser zu sagen, okay, es muss was Neues her?
Also bei all den Sachen, die wir falsch gemacht haben, haben wir, glaube ich, eine Sache von Anfang an richtig gehabt, nämlich dieses richtig Großdenken. Ne? Also wir haben das von Anfang an, also der Pitch damals war, hey, alles geht in die Cloud, es gibt keinen Desktop mehr, wir sind das Desktop für die Cloud. Ne? Und von Anfang an war der Anspruch, das ist jetzt was Revolutionäres, was in ein paar Jahren jeder hat. Deswegen macht auch von Anfang an Sinn, halt den Venture-Path dann zu gehen, als ich es dann einmal kapiert habe, wie das funktioniert. So sahen da übrigens auch die ersten Zahlen aus, mit denen wir dann auch eine Series A geraced haben, bis wir dann gemerkt haben, dass die Monetarisierung schwierig ist. Und
wie viel Geld habt ihr insgesamt in die Firma bekommen?
Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Wir hatten eine 500k Seed-Runde, was damals die normale Ticket-Size war. Und dann 1, irgendwas Millionen in der Series A und eine Extension. Haben wir aber einen Teil davon auch wieder zurückgezahlt, als wir dann nämlich gemerkt haben, okay, hier geht's nicht mehr vorwärts. Also wir hatten dann erst noch einen Pivot gemacht, wo wir praktisch die Technologie genommen haben und von anderen Use Case, praktisch von einem Team Collaboration Case zu einem Power User, bleibe auf dem Laufenden, was da draußen passiert in deinen Apps Case pivotiert. Und als wir dann gemerkt haben, dass das funktioniert nicht, sind wir dann proaktiv zum Board gegangen und haben gesagt, das macht keinen Sinn, wir möchten euch das Geld gern zurückzahlen. Da gab es noch eine kurze Episode, wo das Board uns praktisch als Equihire da positionieren wollte, aber das war dann auch schnell klar, das ist nicht zielführend. Und wir hatten 12 Mitarbeiter, war der Peak, und 1.200 € Umsatz im Monat. Und die Schere schloss sich einfach nicht. Ne? Und das war dann einfach, also das war völlig offensichtlich, völlig klar. Natürlich bist du trotzdem mindestens ein halbes Jahr durch so eine Phase durchgegangen, wo natürlich die Klarheit nicht da war. Ne? Und es ist rückblickend auch eine echt harte Phase gewesen. Also fürs Gründerteam, für mich persönlich, weil natürlich, also du, ne, strong convictions loosely held, also du machst natürlich, also du laufst natürlich dran, du machst natürlich alles und du, also gerade als CEO von so einem Laden und dann mit den Investoren, natürlich ist es deine Aufgabe, immer wieder das neue Next Big Thing zu malen und immer auch dran zu glauben. Und wenn du dann aber das dritte, vierte, fünfte, sechste Mal immer wieder die ganze Energie aufgebracht hast, irgendwann habe ich dann halt kapiert, okay, du reitest hier ein totes Pferd, das macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Und in dem Moment, wo ich auch zu der Realisierung gekommen bin, hat es auch total gut getan. Dann hatte ich diese Klarheit. Aber klar, so ein halbes Jahr war da auch dabei, wo du einfach morgens aufwachst und denkst, boah, wie kann das jetzt weitergehen?
Was war dann für dich wichtig, als du gesagt hast, ich will das nochmal machen, aber anders?
Also, mir war halt klar, dass das am Ende ein Unternehmen davon lebt, dass du Kunden hast und dass du ein echtes Problem löst. Ja, also, was im Nachhinein am schmerzvollsten war an dieser ersten Erfahrung, war die Realisierung, im Prinzip interessiert sich niemand für das, was du da tust. Ja, also die ganzen tollen technischen Probleme, die du löst, die ganzen Ideen und Kreativität, die du da reinsteckst, am Ende will es keiner kaufen. Ja, und das war mir von Anfang an dann klar, okay, ich möchte etwas tun, was gebraucht wird. Ja, und wir hatten das Gefühl, als Gründerteam, also es waren ein Teil der Gründer, sind dann bei Staffbase gleich am Anfang mit einem Wort gewesen, oder ein Teil des Teams, dieses 12-köpfigen Teams. Andere haben was anderes gemacht, sind dann später noch dazugekommen. Weil wir sind praktisch alle so im Guten auseinander, so würde ich es mal formulieren, auch trotz der stressigen Zeit. Und ich habe einfach gedacht, okay, wir haben so viel gelernt, wir haben ja ganz viele tolle Sachen, wir haben ein tolles technisches Produkt gebaut, ich habe gelernt, wie Venture Capital funktioniert. Ich habe gemerkt, dass mir persönlich diese Rolle total Spaß macht, als so produktfokussierter Gründer, als CEO von dem Laden. Ich habe ja in der Zeit auch einige so verrückte Sachen gemacht, irgendwie in Paris auf einer Bühne vor 10.000 Leuten mit einem Guitar gesungen, obwohl ich gar nicht singen kann, gibt's immer noch bei YouTube zu sehen. Und da habe ich gemerkt, das macht mir Spaß und das will ich weitermachen. Ne? Und gleichzeitig will ich nie wieder sowas erleben, dass ich halt so ein totes Pferd reite. Und habe dann gedacht, okay, jetzt suche ich das Thema und nehme alles, was ich gelernt habe, dazu. Und das heißt, dass im konkreten Fall Webseite hochladen, Kundencalls machen, bevor du noch überhaupt eine Zeile Code geschrieben hast. Und dann war nur die Frage, okay, finden wir denn ein Thema? Was ist denn das Thema, was wir machen? Und da gab es halt, also da tatsächlich gab es da nicht diese eine große Erleuchtung, sondern wir sind durch eine Phase gegangen, wo wir verschiedene Ideen hatten, die wir praktisch gegeneinander gebenchmarkt haben. Und Teil davon war eben auch, mit anderen Leuten sprechen im Netzwerk. Und da hat sich dann halt der Kreis für mich geschlossen, weil ich praktisch durch die Aktivität während meinem PhD und dann der Gründung haben wir praktisch ein Netzwerk aufgebaut zu einem anderen Unternehmen in Dresden, die dann wiederum die Intro gemacht haben zu Frank, den ich vorher nicht kannte, der bei Starfish mein Mitgründer ist, der praktisch mit Startups vorher gar nichts am Hut hatte, der aber bei der T-Systems Bereichsleiter für Intranet-Beratung war, das halt jahrelang gemacht hat, dann in der Community auch sehr gut vernetzt, hat ein Buch zugeschrieben und der dann praktisch die Intro zu mir bekommen hat, weil er sucht ein Startup-Team oder ein Team von Leuten, die was umsetzen können und meinte, ja, ich sehe hier eine Lücke, ich sehe hier einen Bedarf, Intranets müssen mobil werden, weil die erreichen heute nicht alle Leute und ich habe jetzt, also als Kontext, ich habe mein Studium finanziert, Webseiten-Development, rentewebdesigner.de, also sei selber gecodet, WordPress und so weiter. Und ich habe es erstmal, also mit dem Hintergrund, was wir vorher gemacht haben, dieses Heavy-Tech-Thema, ne, APIs, die es noch gar nicht gibt, irgendwie herstellen und so, ich dachte, aber das ist doch ein triviales Problem. Das ist eine Mobile-Ready-Webseite. Wie kann das so schwer sein? Habe also, meine erste Reaktion war, ich verstehe es nicht. Hab dann aber gleichzeitig verstanden, okay, da sitzt mir jemand gegenüber, der halt dutzende Projekte gesehen hat im Bereich Intranets und was die da so machen und sagt und mir sagt, okay, heute klappt es halt einfach nicht, lass es uns lösen. Und dann habe ich halt angefangen, Unternehmen, die ich kannte, Leute, die ich kannte, die in Rollen arbeiten, die praktisch irgendwas mit Intranets zu tun haben, anzurufen, nach der Meinung zu fragen. Und da ist ja dann das Absurde passiert, dass bei einem sehr großen deutschen Konzern ich da jemanden kannte, den ich dann angerufen habe und der dann sagte, ja, also wir haben eher zu viele Tools als zu wenig, also ich weiß jetzt nicht, was wir danach brauchen, jeder hat eine E-Mail-Adresse und so weiter. Und also sprich, da war das erledigt, das war ja so ein negatives Testimonial. Und ich hatte aber trotzdem schon mal so einen Platzhalter-Webseite hochgeladen. Wir waren in der Zwischenzeit auf diesen Begriff gekommen, Mitarbeiter-App, den gab es ja auch nicht. Der erste Firmenname war dann praktisch mitarbeiterapp.de, also Firmenname, ne? Das war einfach nur die Domain, wo ich so eine Platzhalter-Webseite hochgeladen habe. Und das hatte halt auch ein Impressum mit einer Telefonnummer. Und eine Woche später kriegt man einen Anruf von genau diesem deutschen großen Konzern. wo da jemand aus der Unternehmenskommunikation dran ist und sagt, ja, ihr sagt, ihr könnt ja eine Mitarbeiter-App machen. Wie schnell könnt ihr dann liefern? Ich brauche das bis gestern und es muss für 300.000 Leute funktionieren. Und ab dem Moment haben wir eigentlich jede Woche so einen Anruf bekommen. Und plötzlich habe ich gemerkt, Mensch, also da ist richtig was da. Und dann hast du mit den Leuten telefoniert, bist dann hingefahren, hast mit denen gesprochen und hast verstanden, was eigentlich so die ganz praktischen Probleme sind, die haben, wenn sie dieses Problem lösen wollen. Ich habe hier irgendwie die Hälfte der Leute, die keine E-Mail-Adresse haben und nicht Zugang zum Intranet haben, weil sie einfach keine Company-Hardware haben. Wie löse ich das? Ja, und dann hat mich praktisch dieses Problem eigentlich reingezogen. Na, also es war, ich habe es am Anfang nicht komplett verstanden, aber die Kunden und das Problem, was sie hatten, hat mich dann, also im Prinzip hat sich die Roadmap von alleine geschrieben. Und wir hatten praktisch die ersten Verkäufe gemacht, bevor überhaupt die Software fertig war. Also wir hatten im Prinzip halt nur einen Prototypen, den wir auch weggeschmissen haben und dann neu entwickelt haben. Du kannst sagen, wir haben die ersten großen Kunden und da war ein großer DAX-Konzern dabei, eine Handvoll großer Familien, also Family-Owned, Hidden Champions. Die haben wir gesigned mit Slideware. Und von da an ging das, also gerade die ersten Jahre, war das Wachstum ausschließlich inbound, großes Interesse. Ne? Und dieses Gefühl, irgendwo hinzufahren, da aus dem Auto auszusteigen, middle of nowhere, ne? Stehen da irgendwie 20 große Fabrikhallen, die ich erwartet eine kleine Delegation, inklusive C-Level. Und die sagen, okay, jetzt geben wir dir erstmal eine Factory-Tour, dass du verstehst, wer wir sind. Weil du sollst uns helfen, ein ganz dringendes Problem zu lösen, das wir haben. Dieses Gefühl ist echt einmalig. Und wenn ich das jetzt mit meiner ersten Gründungserfahrung spiegle, also Tag und Nacht.
Ich nehme jetzt nur einen kleinen Punkt raus. Würdest du empfehlen, wenn jemand die Chance hat, einen Kunden mit 300.000 Mitarbeitern von heute auf morgen zu signen und selber noch nichts hat, zu sagen, ja, den nehme ich an, weil kriegen wir schon Production Ready? Oder hat das dann irgendwann auch nochmal zu Problemchen geführt, weil man sagt, okay, gut, von wir haben noch kein Tech hin zu wir bauen Tech für 300.000 Leute. Wie lang war der Zyklus am Ende?
Also, wenn ich sage Slideware, dann meine ich nicht Fake. Ne? Also Ehrlichkeit ist glaube ich, total wichtig. Das ist Grundpfeiler von dem, worauf wir Starbase gebaut haben. Also wir waren natürlich offen den Kunden gegenüber, hatten ja aber gleichzeitig auch, also ich hatte von dem Investor, der in meinem vorherigen Startup investiert hatte und da Geld verloren hat, siebenstellig, schon ein Termsheet da, was auch immer du als nächstes machst. Wir sind wieder dabei, weil es war der Markt und es war nicht das Team, wir glauben ans Team. Das heißt, ich hatte die Ressourcen. Ich habe einen Zeitplan transparent kommuniziert, den wir auch eingehalten haben. Also das heißt, ich bin jetzt nicht raus und habe jetzt gelogen. Ich habe vielleicht eine
Pose. Das wollte ich dir auch nicht unterstellen, ja, nicht ja. Falsch verstehen.
Nee, ich verstehe das, aber der Grat ist natürlich unglaublich schmal. Ja, und das ist, und also der Grat, inwiefern kann ich denn so tun, als ob ich größer bin, damit ich halt so große Kunden bekomme. Und ich glaube, noch schwieriger ist der Grat, also ich will mich ja nicht in einen Kunde verrennen. Also dieser DAX-Konzern, den ich anspreche, der hatte zum Beispiel eine 24/7-Support in seinem Vertrag. Das war das Telefon, was hier liegt. Das war die Nummer, die ich immer noch habe, war in dem Vertrag als Telefonnummer hinterlegt. Und das hat mehr als einmal nachts geklingelt, wo ich dann aufstehen durfte, um den Server neu zu starten, wenn irgendwas kaputt war. Also du musst natürlich, also das ist nicht einfach, so einen Kunde zu gewinnen. Und das ist so ein ständiges Ausverhandeln. Kann ich dem noch zustimmen? Kann ich das liefern, was der will? Oder belüge ich mich ja selber und ich kann es nicht? Und ist das, was der da möchte, überhaupt etwas, was generalisierbar ist? Also das ist zum Beispiel eine Frage gewesen, die uns in den ersten Jahren viel stärker noch beschäftigt hat, als können wir liefern? Wollen wir überhaupt liefern? Na, also wenn du so diesen, ich sag, es fühlte sich praktisch an wie Bootstrapping, also wir hatten zwar Funding, aber wenn du so hart am Kunde entwickelst, läufst du natürlich immer auch Gefahr, dass du jetzt in irgendeinen Kunde rangerätst, der irgendwas total Spezielles will. Und dass du dich verrennst und am Ende eine bespoke Software baust, die du an niemanden anders verkaufen kannst. Und das war zum Beispiel jetzt bei dem DAX-Konzern der Fall, dass wir dann 3 Jahre später noch if Company-Name, wenn du bist, ne, im Code hatten, was wir für keinen anderen gemacht haben und was wir dann praktisch also auch rausbekommen haben, aber es hat uns 3 Jahre lang verfolgt. Und wenn du das natürlich 3-4 Mal machst oder 10 Mal oder noch mehr, dann kannst du es vergessen, um ein skalierbares SaaS-Business aufzubauen. Also ich glaube, da gibt es keine komplette Golden Rule, kein Geheimrezept, wie das funktionieren kann. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus gar viel Verwegenheit schon ein bisschen und aber dann auch harter Execution, dass du dann, wenn du einmal sagst, okay, wir machen das und das ist der Pfad, dass du dann auch wirklich alles in Bewegung setzt, damit du halt für deinen Kunden auch lieferst.
Weißt du noch, was der Kunde damals als ersten Contract bezahlt hat?
Das waren 70.000, glaube ich, 70.000 Euro für, also ARR, für einen globalen Rollout. Was heute locker das Zehnfache an Preis wäre. Ja.
Wenn du mal zurückgehst, ich glaube, ein Punkt, den wir noch besprechen können, auch du bist damals nach Berlin gependelt weil du gemerkt hast, okay, Startup-Szene passiert hier sind dann irgendwie ein paar Business Angels etc. Trotzdem, alles, was du gemacht hast, hat in Chemnitz begonnen und ihr seid immer noch beim Headquarter dort. Ist ja eine Entscheidung für einen Standort und dementsprechend die Frage, wie bist du damals oder wie hast du damals über die Frage gedacht und wie denkst du heute von da sein, wo sich alles abspielt versus dort sein, wo man sich vielleicht auskennt oder was waren die Gründe auch zu sagen, wir bleiben einfach in Chemnitz und bauen von hier?
Also die Chemnitz-Frage, die hat sich, für mich persönlich spielt die gar keine große Rolle, aber das Narrativ, gerade von Investoren, hat sich da komplett gedreht. Also die ersten 2-3 Jahre war es immer so die Frage, ja, wann geht ihr denn nach Berlin? Wie lange könnt ihr denn da in Chemnitz bleiben? Und dann, als wir plötzlich wie zweistellig Umsatz hatten, super schnell gewachsen sind.
Ganz kurz, wenn du zweistellig Umsatz meinst, ja. Oder sagst für alle, es meint zweistellig Millionen Umsatz.
Ja, früher. Danke, genau. Also als ich plötzlich abzeichnete, oh, das ist ein Sunikorn, ne? Dann war es plötzlich, seid ihr so erfolgreich, weil ihr in Chemnitz seid. Na, also vorher so trotz und dann plötzlich weil.
Das erinnert mich so ein bisschen an das, was André von Lina Jex erzählt, André Christ, ja. Der das in Bonn quasi
genau.
Als Parallele hat.
Genau, also André hat ähnliche Sachen erlebt. Und ich glaube, großartige Dinge können überall passieren. Also wir haben heute ja auch ein großes Berliner Büro. Ich meine, Chemnitz, Berlin, das sind 3 Stunden im Zug, mobiles Großraumbüro sozusagen. Und ich meine, es ist 2025. Selbst die Leute, die in Chemnitz wohnen, sehe ich nicht im Büro, in Berlin genauso. Also du kannst von überall aus arbeiten. Die Frage ist doch nur, wo hast du Schwerpunkte? Wo kannst du, also wo findet, wenn du mal Face-to-Face in Collaboration hast, wo findet das statt? Und da ist es tatsächlich so, dass nach wie vor, also für uns Chemnitz einfach ein toller Ort. Da gibt es Talente. Es ist halt jetzt auch keine kleine Stadt, kein kleiner Großraum. Dort haben wir eine Unique Selling Proposition, ne? Wenn ich das aus so einer Startup-Perspektive ausdenke, die du auch nach wie vor noch, wo jetzt, naja, jetzt sind unter 20% der Mitarbeitenden so im Großraum Chemnitz, du siehst es deutlich in den Daten. Ne? Also Retention ist deutlich höher in Chemnitz, NPS ist deutlich höher in Chemnitz. Wir haben dort praktisch, also bei den Leuten, die wir dort finden, die zu uns passen, haben wir so einen Backbone, was wir nirgendwo anders finden. Ne? Also es gibt halt nicht 10 Staffbases in Chemnitz. Das ist super. Gleichzeitig gibt es natürlich viele Rollen und viele Skills, die wir dort nicht finden. Und auch gar nicht erst versuchen, Leute von außerhalb zu rekrutieren oder hinzubringen, sondern haben wir halt in Berlin einen Standort, wir haben in New York einen Standort, wir haben in London einen Standort. Und das war eigentlich von Anfang an, also New York war unser zweiter Standort. Und wir haben von Anfang an gesagt, okay, aus einer internationalen Software-as-a-Service-Brille ist auch Berlin Provinz. Und wenn ich richtig gute Leute finden will, die richtig viel gesehen haben, ne, die schon 2-3 Mal ähnlich Unternehmen groß gemacht haben, dann finde ich die eh nur in London oder New York. Deswegen haben wir dann gleich von Chemnitz aus alles andere übersprungen und sind gleich nach New York gegangen. Und mittlerweile haben wir im Produkt praktisch so ein Dreieck. Also Berlin, Sachsen, also Chemnitz und jetzt haben wir neu auch Prag aufgemacht. Also uns ist halt Nähe wichtig, dass wir wenn wir es mal wollen, alle zusammenbringen könnten. Aber meistens sitzen die Leute sowieso irgendwo an dem Küchentisch und machen irgendwas. Ich würde sagen, die DNA der Gründer ist natürlich in so einem Unternehmen drin. Und jetzt sind die Gründer alle, also 2 kommen aus Chemnitz, einer aus Dresden, das erweiterte Gründerteam, sind auch alles Leute aus Chemnitz. Ich glaube schon, dass das ein bisschen was abfärbt. Ne? Also Chemnitz ist eine Arbeiterstadt, die praktisch eine Humble Culture hat, wo du Leute hast, die einfach sagen, also Hustle Culture. Würde ich es mal beschreiben. Ne? Ich glaube, das ist schon was wir auch auch heute noch bei jedem, also jeder, der in New York anfängt, wir erwarten diese Hustle-Culture. Es ist ja kein Lifestyle-Business. Wir erwarten, dass Leute Bock haben, geiles Zeug zu machen und praktisch Astleistung bringen und dann nach der Beförderung fragen und nicht umgedreht. Ich glaube, so diese Kultur, die haben wir, glaube ich, schon skaliert und die hat auch was mit unserer Herkunft zu tun. Aber ansonsten hätte es auch überall sonst passieren können.
Lass uns mal bei dem New York-Thema bleiben. War das, weil ihr auch gesagt habt, hey, wir verkaufen unsere Software jetzt erstmal nicht nur in Deutschland, auch wenn wir vielleicht erstmal einen DAX-Konzern gewonnen haben, wir machen einen globalen Rollout, also lass uns gleich gucken, dass wir das überall verkaufen können und dann passt New York sowieso? Oder war das aus einer produktgetriebenen Expertise, weil du sagtest, hey, wir wollen die besten Leute, die viel gesehen haben und auch aus Produktperspektive müssen wir in New York einstellen?
Also vielleicht mal kurz bei unserem Markt anfangen, ne? Also was wir ja gemacht haben vor 10 Jahren, also wir haben die Mitarbeiter-App erfunden. Die Mitarbeiter-App hat praktisch umdefiniert, was ein Intranet sein soll. Ne? Also Intranet ist so dieses Ding, seit 30 Jahren gibt es Intranets. Jedes größere Unternehmen braucht irgendwo einen Ort, wo man hingeht, um zu erfahren, was gibt es denn Neues oder was ist die HR-Policies für Dienstreisen. Ne? Klingt das mal unglaublich langweilig und hat sich über Jahrzehnte nicht verändert. Ne? Das Ding, das war irgendwo auf einem Server im Keller bei der IT, von außen sowieso nur per VPN erreichbar. Und wir sind jetzt gekommen und haben gesagt, das Ding, das lebt in der App, die App ist im App Store, das kann sich jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter auf sein privates Smartphone runterladen, lebt natürlich in der Cloud. So, das war eine völlig radikal andere Herangehensweise an dieses Thema. Und es war von Anfang an klar, dass disrupted Intranet. Es ist nicht nur eine Mitarbeiter-App, sondern das disruptet diesen Intranet-Space. Und damit war auch klar, das ist jetzt kein deutsches Thema. Das ist auch kein europäisches Thema, sondern das ist ein globales Thema. Und ich glaube, das trifft auf die allermeisten Software-Themen zu. Und ich glaube, du musst dir halt überlegen, will ich praktisch der deutsche Marktführer in dem Bereich sein und innerhalb von Deutschland möglichst lange davon profitieren, dass ich hier halt der Erste bin, gewisse Größe bekomme und dann werde ich entweder disrupted von dem internationalen Champion oder ich schaffe es vielleicht an die zu verkaufen oder will ich der internationale Champion sein. Und ne, wie gesagt, think big, also wir haben von Anfang an bei uns klar, okay, wir wollen das natürlich international gewinnen. Also warum sollen wir das denn jemand anders geben? Ne? Wir haben gesehen, wir sind, das was wir machen, also da hat sich dann so ein Early Markt praktisch gruppiert, da gab es auch dann internationale Wettbewerber, aber wir haben gesehen, wir sind hier absolut, also in einem Wettbewerb und da vorn dran. Warum sollen wir uns denn jetzt mit Deutschland begnügen? Ja, und das ist eine Sache, die du ganz am Anfang entscheiden musst. Also wir haben zum Beispiel so die ersten, ich weiß nicht, ich kann dir gar nicht sagen, wann wir den ersten nur englischsprachigen Mitarbeiter eingestellt haben. Also die ersten 10, 20 Leute waren deutschsprachige Leute. Und wir haben trotzdem von Anfang an intern die Collaboration nur auf Englisch gemacht, alles Schriftliche nur auf Englisch, weil wir von Anfang an wussten, das ist eine internationale Company. Und da war uns halt auch klar, okay, also das aus Chemnitz heraus zu machen, ist schwierig, ne? Sondern dieser Move nach New York und halt auch nicht zu einer Tier 2 oder Tier 3 Location in den US, wo es dann günstiger ist, sondern zu sagen, wir sind in New York. Du kannst jetzt sagen, Mensch, hätte da nicht eigentlich ins Valley gemusst. Da waren halt diese 9 Stunden Zeitverschiebung einfach zu unpraktisch. Ne? Also New York war praktisch dann schon der Kompromiss aus, das ist ein absoluter Power-Move. Wir wollen jetzt hier sein und nicht irgendwo anders. Gleichzeitig aber auch, okay, wir sind trotzdem ein europäisches Unternehmen und müssen irgendwie auch praktisch denken. Aber es war von Anfang an, das war ein ganz bewusster Move zu sagen, wir wollen der internationale Marktführer sein für das, was wir sind. Und deswegen müssen wir auch da sein, wo die großen Investoren sind, da sein, wo der große Wettbewerb ist. Deswegen müssen wir nach New York.
Wie ist heute eure Verteilung von Prozentsatz Umsatz in Deutschland versus global und wie viel macht davon vielleicht auch die USA aus?
Ja, also wir sind so ganz grob bei so Drittel, 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 so Drittel, Drittel Dach, Drittel US, Drittel die ganze Rest. US ist das Powerhouse für Wachstum. Also in US haben wir nach wie vor ein Challenger, ne? Also das hat sich, die Märkte haben sich so entwickelt, also Dach ownen wir komplett. Da sind wir so wie das Tempotaschentuch für Intranets und Mitarbeiter-Apps, wo wir praktisch eine super stabile Kundenbasis haben. Wir haben hier in Berlin einmal im Jahr einem Branchenevent, wo 2.500 Leute nur aus Deutschland herkommen, aus der internen Kommunikation, aus IT, um zu verstehen, was ist denn jetzt the hottest shit für Intranets. Das heißt also, das ist unsere Homebase, ist super wichtig. Und also das Thema, wo wir sagen, okay, da sind wir klare Marktführer. In den US sind wir einer der Marktführer. Da ist es so, dass du eine Gruppe hast von, sagen wir, 3, 4 Companies, und da geht es jetzt praktisch darum, praktisch der klare Gewinner daraus zu sein. Und daraus ergibt sich aber auch dieses große Wachstumspotenzial. Ne? Das heißt, diesen großen Markt, du hast praktisch noch praktisch Wettbewerber, die auch die vor 3, 4 Jahren mal den Kunde gewonnen haben, jetzt kannst du den zurückgewinnen. Das heißt, USA hat für uns so den klarsten großen Wachstumspotenzial, das große Wachstumspotenzial. Und dann hast du halt auf der Landkarte, ja, die ganz viele weiße Flecken, wo du jetzt immer überlegst, okay, gehe ich jetzt in dieses Land, mache ich das jetzt, also wir haben jetzt vor einem halben Jahr Japan zum Beispiel eröffnet, was total spannend ist, wo also, es ist Enterprise-Business, B2B, wo jeder Markt so total anders ist. Es ist interne Kommunikation, es ist intern, also siehst du es von außen nicht. Es ist sehr abhängig von der lokalen Kultur. Das heißt, das ist jetzt gerade so ein Land-by-Land-Thema, wo wir versuchen herauszufinden, wie viel Potenzial gibt es da für das, was wir tun. Und wann und wie gehen wir jetzt dieses Land am besten an? Mhm.
Kannst du noch als Kontext, dass man, glaube ich, mal versteht, eure Wachstumshistorie so ein bisschen aus den ersten Jahren? Ich meine, euch gibt es jetzt 10 Jahre, das heißt, das Gute ist, selbst wenn du mir 5 Jahre sagen würdest, kann man nicht unbedingt rausfinden, was jetzt gerade so Sache ist. Aber mal so ein bisschen, wie lange habt ihr zum Beispiel für die erste Million ERA oder auch Umsatz? Wir können überlegen, müssen wir einmal definieren, ob wir über ERA sprechen oder Umsatz. Aber so für die erste Million gebraucht, wie viel habt ihr im ersten Jahr an Umsatz gemacht, wie hat sich das dann entwickelt zum zweiten, zum dritten Jahr, dass man mal so die Wachstumsstory so ein bisschen verstehen kann, vertriebsseitig.
Also ich kann ja sagen, dass wir, also die ersten, also die Abfolge war Quadruple, Quadruple, Triple, 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 die ersten 5 Jahre. Ja, also vervierfachte, verdreifacht, verdreifacht, verdreifachte. Wir sind, dass das Verrückte an unserem Markt ist, dass so ein Intranetz, ich komme jetzt wieder, ich glaube, man muss das verstehen, so ein bisschen, was unser Markt ist, um zu verstehen, wie wir als Company durch die Lebenszyklen durchgegangen sind. Na, so ein Intranet ist halt ein verschiedenes Ding für verschiedene Leute. Und also du hast praktisch diese zentrale Webseite oder App und ganz viele Stakeholder im Unternehmen, die irgendwie mitreden. Also das ist so die klassischen, was man sich vorstellen kann, ist natürlich Personalabteilung, Kommunikationsabteilung, die IT. Ja, dann hast du noch so, also gerade wenn du jetzt, wir haben ja viele Kunden zum Beispiel im Retail-Bereich, dann hast du Leute wie Operations. Also es gibt ganz viele verschiedene Leute, die einen Blick haben, was das Intranet für sie tun sollte. Und die Bilder, die überlagern sich teilweise sind sie aber auch ganz unterschiedlich. Ja, und das heißt, ein großer Teil von dem, wie du erfolgreich bist in diesem sehr unübersichtlichen Markt, ist, also dass du was klar kommunizierst, für wen will ich denn was sein. Na, also indem wir gesagt haben, wir sind die Mitarbeiter-App, haben wir klar gesagt, wir sind das beste Intranet für Unternehmen, die Non-Desk-Worker haben. Und dann entwickelt sich der Markt aber weiter. Na, und dann hast du dann auch Wettbewerber oder Altsoftware, die diese Lücke schließen, die plötzlich auch irgendwie okay mobil sind. Das heißt, du musst dich immer wieder neu erfinden. Covid zum Beispiel war etwas, wo in diesem komplexen Buying Center plötzlich die interne Kommunikation total viel Macht bekommen hat. Ne? Also weil die Unternehmen haben alle Riesenprobleme gehabt, ihre Kultur aufrechtzuerhalten mit Remote Work. Es musste sehr viel kommuniziert werden. Ne? Morgen findet die Schicht statt oder morgen bleibt die Fabrik zu, weil wir haben hier einen Outbreak. Das heißt, da war plötzlich das Thema Kommunikation viel wichtiger als das Thema HR oder IT. Dann hast du wieder Phasen gehabt, wo sich, also jetzt gerade zum Beispiel merkst du, das shiftet, ne, und jetzt, AI werden wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, wo plötzlich andere Stakeholder mit einer anderen Agenda wichtig werden. So, das heißt, das ist ein moving target. Also sehr viel von unserem Erfolg basiert auf der Positionierung und wessen Problem löse ich denn eigentlich? In einem ziemlich komplexen Ding. Und das ist, glaube ich, was sicherlich auf andere Gründungen auch zutrifft, aber nicht auf alle. Ne? Also wenn du jetzt in einem ganz klaren, wenn du sagst, mein Kunde ist die CFO und ich löse jetzt dieses Spezialproblem in Treasury, ne, dann hast du einen ganz klaren Käufer, dessen Problem du löst. Bei uns ist das halt total messy. Und deswegen ist praktisch Starbase so verschiedene Phasen gegangen. Also die erste Phase war praktisch so die Mitarbeiter-App-Phase. Mobile first Intranet. Wir disruptieren Intranets, weil wir können halt mobil. Dann kam die nächste Phase, wo wir gesehen haben, okay, unser wichtiger Kunde ist Kommunikation. Was machen die denn noch so? Na, also wo dann Kunden zu uns gekommen sind und gesagt haben, könnt ihr nicht auch X, könnt ihr nicht auch Y? Weil zum Beispiel in Amerika, ne, wichtiger Wachstumsmarkt, schicken alle E-Mail-Newsletter. Und da gibt's einen eigenen Markt von Spezialtools, nur für E-Mail-Newsletter-Tools für die interne Kommunikation. Und für uns war dann klar, okay, wir wollen die End-to-End-Plattform für interne Kommunikation sein. Also nicht mehr nur das Mobile fürs Intranet, sondern wir wollen auch alles, was die Internal Comms-Leute machen, wollen wir auf einer Plattform anbieten können, End-to-End. Das war dann die zweite Wachstumsphase, wo wir praktisch nicht nur gesagt haben, Intranet ist mobil, sondern Intranet ist Multi-Channel. Intranet muss also auch E-Mails schicken können, SMS schicken können. Intranet muss auch auf die Screens in der Fabrikhalle draufkommen. Und da haben wir praktisch dann eine Multi-Channel-Strategie gemacht, wo wir also auch mehrere Unternehmen akquiriert haben, um dort schnell zu sein, weil das teilweise schon existierende Märkte waren, die wir praktisch konsolidiert haben. Und das ist praktisch die Phase, die eigentlich bis jetzt angehalten hat. Ne? Also dieses Thema Multi-Channel, ich habe nicht mehr 5 verschiedene Internal Comms Tools, sondern ich habe nur 1 und das ist Staffbase. Und jetzt stehen wir gerade an der Grenze zur nächsten Phase, die natürlich die AI-Phase ist, wo die Karten komplett wieder neu gemischt werden. Also eigentlich würde ich sagen, die Wachstumsstory von Staffbase kannst du in diesen 3 Bereichen sehen. Mitarbeiter-App, Multi-Channel mit vielen Akquisitionen und jetzt kommt das Thema AI dazu.
Du hast so ein paar Faktoren benannt, wann es Zeit war, diese nächste Phase einzuleiten. Und von Mitarbeiter-App zu Multi-Channel war unter anderem getrieben durch Covid, also so nach circa 6 Jahren eurer Journey, weil sich die Stakeholder, mit denen ihr sprechen musstet, verändert haben, weil Kommunikation einfach mehr bekommen hat. Wie viel ist davon auch so ein bisschen die Planung von, okay, wir müssen uns natürlich Gedanken machen, wir sind in den Accounts schon drin, wir haben den Konzern zum Beispiel als Kunden, wir haben aber bisher nur das hier quasi als Produkt, das ist diese Box. Und jetzt, wenn wir die Möglichkeit haben, das um X zu ergänzen, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, unsere Net Revenue Retention also zu erhöhen, weil wir wissen, okay, wir können cross-sellen, wir können neue Funktionen hinzupacken. Und wie viel ist es mehr so, wir brauchen das Packaging, um diese Gesamtlösung zu sein, weil wir sonst glauben, ausgebotet werden zu können. Also es kann ja in beide Richtungen strategisch gehen. Und wahrscheinlich ist es nicht schwarz-weiß.
Also diese ganzen Überlegungen spielen eine Rolle. Also waren für uns zumindest an der Stelle sekundär. Ne? Also primär war immer die Frage, wie können wir das, was unsere Kunden vorhaben, noch besser unterstützen. Ne? Also wenn du eben siehst, alle sitzen zu Hause, es ist Covid, es kommt gar nicht hinterher zu erklären, okay, was passiert hier überhaupt und so weiter. Und dann leiden die unter Medienbrüchen, weil sie verschiedene Tools nutzen und können zum Beispiel gar nicht einheitliche Analytics herstellen, also Reports herstellen. Wen haben wir denn erreicht? Wen erreichen wir gerade gar nicht und so? Dann war das ein echtes Problem für unsere Kunden. Und also das war immer, also vielleicht waren wir da auch naiv, weil wir nicht gleich irgendwie den Business-Blick drauf hatten. Aber das ist immer das Erste, wie wir über so ein Thema denken. Ne? Also nicht, was können wir irgendwie verkaufen oder so, sondern was braucht denn der Kunde? Und also bisher war es für uns immer so, die anderen Probleme oder die anderen Themen lösen sich dann automatisch von da aus auf. Ja, aber ich glaube halt, dass dir wird es kaum gelingen, jetzt irgendwas zu deinem Produktportfolio hinzuzufügen, was jetzt nicht wirklich einen Kundennutzen löst. Es sei denn, du bist Microsoft oder SAP und kannst mit so einer Good-Enough-Lösung trotzdem viel Umsatz abgraben, ne? Also das ist ja, das, wenn du so ein großer, wenn du praktisch da bist, dann kannst du natürlich sagen, okay, hier gibt's einen neuen Trend, einen neuen Software-Trend, und ich baue jetzt eine Lösung, die ist jetzt 70% so gut wie die Speziallösungen und das reicht mir, um trotzdem die Hälfte des Marktes zu gewinnen. Das geht natürlich. Da sind wir noch nicht, auch heute noch nicht und da waren wir damals auch nicht, sondern bei uns war immer dieser Innovationsgedanke immer federführend.
Und trotzdem ist ja irgendwie die Frage von, also es ist ja auch irgendwann eine Entscheidung in der Firma von, was uns bis hierher gebracht hat, bringt uns vielleicht nicht in die nächste Phase, das, was wir gerade besprechen. Und die Frage ist, wie aktiv suche ich danach, wie ich mich verändere? Und am Ende fügt alles, was ich verändere, natürlich auch Komplexität in der Organisation hinzu. Weil ich überlegen muss, okay, wenn ich jetzt mal auf Multichannel gehe, dann muss entweder, also da, ich weiß gar nicht, wie habt ihr es gemacht? Habt ihr das bestehende Team genommen und gesagt, das ist jetzt dazu? Oder habt ihr eine neue Taskforce zum Beispiel gehabt von irgendwie 1, 2, 3, 4 Leuten, die zum Beispiel eng mit dir oder jemand anderem aus der Firma gearbeitet haben und reported haben, um zu sagen, hey, wir müssen das erstmal etablieren, bevor wir das zusammenführen können. Wie war euer Weg da?
Also vielleicht erstmal zu dem, also wie komme ich überhaupt dazu, immer weiterzumachen, ne? Oder was Neues zu sehen? Also ich glaube tatsächlich, also das ist was total, also für uns was total natürlich ist, oder für mich persönlich auch, ne? Also ich glaube, also du hast immer, die Beharrungskräfte werden ja immer, du ruhst dich aus auf dem, was du erreichst. Also du erreichst 1 Million in Umsatz, eine unfassbar große Zahl als jemand, der, also praktisch bei Null anfängt. Du könntest ja auch aufhören an der Stelle, ne, und glücklich sein. Und das machen ja auch viele, also wenn ich jetzt, es gibt ja viele Bootstrap-Leute da draußen, die sagen, okay, ja, also wenn ich mit 5 Mitarbeitern 1 Million Umsatz erreiche, habe ich ein richtig tolles Business. Wir haben uns entschieden, es reicht uns nicht, weil wir sehen, na, du kommst auf den einen Gipfel, du siehst den nächsten, du bist da drauf. So, und dasselbe hast du bei 10 Millionen Umsatz, bei 50 Millionen Umsatz, bei 100 Millionen Umsatz. Also es gibt immer 1000 Gründe, wo man sagt, wir haben doch was ganz Tolles erreicht. Ja, und dann die Energie auf das zu fokussieren, um das zu erhalten, was du hast. Ich glaube nicht, dass du damit halt das nächste Salesforce baust, oder das nächste Workday. Du baust ganz tolle Unternehmen und sorgst sicherlich auch für kommerziellen Erfolg bei Early Investoren und im Gründungsteam. Aber du baust halt nicht etwas, was prägend ist für die Welt. Und das war halt von Anfang an unser Gedanke. Wir glauben, dass wir an einem super großen, wichtigen Thema dran sind. Wir sind immer mehr bestärkt worden davon, von dem, was wir draußen sehen in der Welt. Polarisierung, Vertrauensverlust in Medien, Politik und so weiter. Alles, was wir sehen, führt darauf zurück, dass Unternehmen und praktisch das, was ein Unternehmen ja ist, das ist eine Idee, die Menschen zusammenbringt, irgendwas zu tun. Ne? Dass das, was total Wertvolles ist. Und wir haben das Gefühl, dass wir da dazu beitragen. Und dass wir praktisch auf einer total wichtigen Mission unterwegs sind. Unternehmen zu helfen, praktisch diesen Purpose, diese Strategie klar auszudrücken und Leute mitzunehmen auf dem Weg. Und wenn du eben davon ausgehst, das ist so ein wichtiges Problem, so ein großes Ding, das eigentlich also die Welt zusammenhält, dann kannst du dich ja nicht mit 50 Millionen Umsatz zufrieden geben, wenn es da draußen 10.000 Unternehmen gibt, die noch nie was von dir gehört haben. Ja, und deswegen hat uns, also das, ich habe da nie drüber nachgedacht, das war nie so, dass wir irgendwie als einmal im Quartal irgendwie Erinnerungstermin im Kalender stellen mussten, über neue Wachstumsmöglichkeiten nachdenken. Sondern ich glaube, also ich habe so eine Grund, also auf der einen Seite so eine permanente Drang, so auch so paranoid zu sein. Also kommt da jetzt irgendwas, was sich selber disruptiert? Und gleichzeitig immer wieder neue Optionen zu sehen. Und ich, jetzt zu deiner zweiten Frage, wie setze ich das dann um? Das ist natürlich dann, das ist immer so dieses, du bewegst dich, glaube ich, immer in diesem Zwiespalt, dass du natürlich im Kopf schon ein halbes Jahr voraus sein musst. Und gleichzeitig hast du ja ganz konkret heute diese 20 Kunden im Onboarding. Und davon haben diese 5 Kunden dieses ganz konkrete technische Problem, was du jetzt lösen musst. So, und da hast du ein Team, die sich darum kümmern. Und das ist sehr wichtig, weil wenn du dort Fehler machst, dann brauchst du dir über die anderen Sachen gar keine Gedanken machen. Das heißt, du hast permanent diese Reibung aus deinem Team, was im Hier und Jetzt sehr wichtige Arbeit macht, und gleichzeitig du selber mit ein paar wenigen Leuten in deinem Leadership-Team, die eigentlich schon ein halbes Jahr, ein Jahr, teilweise 5 Jahre im Voraus denken müssen und denken wollen. Wir haben immer versucht, von Anfang an alle mitzunehmen. Also mein Ansatz war nicht, jetzt irgendwie eine kleine Taskforce und dann machen wir da jetzt irgendwas. Sondern wir haben also die größte Akquisition, die wir gemacht haben, war eine kanadische Company, die E-Mail-Newsletter für interne Kommunikation gemacht hat, also die Nummer 2 in ihrem Markt. Wir hatten uns dagegen entschieden, die Nummer 1 zu kaufen, weil es eine ältere Company war mit älterer Software. Wir haben in der Nummer 2 eine Company gesehen, die wie unsere war. Also Traction, geiles Produkt, Fokus aufs Produkt, Fokus auf die Kunden. Wir haben die akquiriert ohne die jemals persönlich getroffen zu haben. Es war Covid. Und haben das entschieden mit den Gründern von denen zusammen. Also haben dann, Corey, der CEO von Bananatech, so ist die Firma, und ich haben gesagt, ja, das macht total Sinn, lass uns das kombinieren und lass uns gemeinsam eine Company bauen. Und haben das auch, also auch maximal naiv, würde ich fast sagen, gemacht, im Sinne von, also es gab jetzt keinen detaillierten Plan, was genau passiert denn da, sondern was mir wichtiger war, als der Plan war, es gibt eine geile gemeinsame Story, die Sinn macht. Und dann haben wir weniger, also im Prinzip, die Tinte war trocken auf der Vereinbarung. Einen Tag später haben wir ein Town Hall für beide Companies angesetzt, hatten praktisch über lokale Printing Services jedem Mitarbeiter so ein T-Shirt gegeben, wo praktisch die Logos der beiden Companies aufgedruckt waren. Das durften die dann erst aufmachen, als wir das Town Hall hatten. Und dann hatten wir halt ein Town Hall mit, ich weiß nicht, damals 400, 450 Leute, die dann alles diese T-Shirts anhatten. Keiner wusste, was das jetzt ist, aber alle fanden es ziemlich geil. Das heißt, diese Geschichte, die für alle da ist und alle erlebbar ist, ich glaube, das ist was womit ich echt gute Erfahrungen habe. Also jetzt nicht so versuchen, irgendwie so eine Zweiklassengesellschaft, sondern immer möglichst auch offen über solche Sachen reden, Leute mitnehmen, genauso offen über Sachen reden, die nicht gut gelaufen sind. Na, da gab es ja auch genug Fehler, die wir gemacht haben. Wir versuchen, also Ownership ist eins unserer drei Values, also das übersetze ich mit Entrepreneurship. Jede Mitarbeiterin bei Staffbase hat über ESOPs oder jetzt ein LTIP-Programm praktisch Unternehmensanteile, egal welcher Stufe. Und wenn du eben ganz unten anfängst, in einer Entry-Level-Position, bekommst du das auch, weil wir von jedem erwarten, diesen Spirit, das ist meine Company. Und ich verstehe, was die Company macht und ich verstehe, das Geschäftsmodell mitzubringen. Und wenn ich das halt von den Leuten erwarte, dann muss ich sie auch so behandeln und muss halt offen darüber kommunizieren, was ist denn jetzt eigentlich unser Plan. Selbst wenn der Mensch dann praktisch im Hier und Jetzt an dem wichtigen Onboarding von dem Kunden arbeitet, ist es trotzdem wichtig, dass sie versteht, was jetzt unsere Unternehmensstrategie für die nächsten 1 bis 2 Jahre ist. Ja, und deswegen war bisher der Ansatz immer so und hat uns dahin geführt, wo wir heute sind. Praktisch radikale Offenheit und alle mitnehmen und nicht irgendwie im stillen Kämmerlein irgendwas vor sich hinkommen.
Du hast gerade gesagt, in den letzten 10 Jahren sind auch ab und zu mal Sachen nicht optimal gelaufen.
Ständig.
Wenn du so zurückguckst, was würdest du sagen, was sind so die größten Learnings von Dingen, wo du sagst, holy shit, da haben wir auch mal daneben gegriffen?
Also, ich würde sagen, das eine ist, also Menschen natürlich, ne? Also du hast, Unternehmen lebt von Menschen und in den 10 Jahren habe ich sicherlich auch den ein oder anderen Fehler im Hiring gemacht. Und das hat immer, also das sind tatsächlich die Sachen, die, also nicht nur Hiring, sondern auch in der Führung von Leuten, ne? Bis man dann erkennt, dass was nicht richtig passt und so weiter. Das sind die Sachen, die, glaube ich, so am schwersten wiegen, weil es dich einfach um Jahre zurückwirft, wenn du am Ende eine Kultur in einer Abteilung reparieren musst, wenn du selber dich plötzlich, also du müsstest dich eigentlich darum kümmern, ne, um das Next Big Thing, und dann musst du plötzlich da zurück, musst versuchen zu verstehen, was ist denn da los, musst erkennen, ich habe einen Fehler gemacht, musst jemandem sagen, du, das funktioniert nicht, da ist die Tür, unglaublich schwer, unglaublich harte, also menschlich, brutal. Und also das ist eine große, sagen wir mal, Fehlerquelle. Und dann würde ich sagen, das zweite ist praktisch Markteinschätzungen. Ne? Also wenn du das jetzt wir haben 4 Akquisitionen gemacht, davon war jede Akquisition wichtig für das, was wir heute sind, aber in unterschiedlichen Abstufungen. Ne? Also eine war praktisch die kanadische Firma, die ich erwähnt habe, die war absolut essentiell, super wichtig, hat uns in Amerika sehr weit katapultiert. Die anderen dreien, ich würde mal so, wenn ich aus so einer Venture-Capital-Brille draufschaue, würde ich sagen, dieser eine war praktisch das Unicorn. Die anderen dreien waren so okay, ne? Nichts, was du irgendwie komplett abschreiben musst, aber so, naja, okay, haben wir einiges davon gelernt. Und initial denkst du natürlich bei jedem, das ist das nächste Unicorn. Ne? Und das heißt, 1 von 4 war eine Unicorn, die anderen dreien waren wichtig, aber eben nicht revolutionär. Und das ist, glaube ich, das, also ich weiß nicht, ob es ohne den geht. Vielleicht gibt es auch Leute, die machen solche Fehler nicht. Ich habe immer das Gefühl, bei diesen Entscheidungen immer das Gefühl gehabt, okay, um dem Markt voraus zu sein, musst du jetzt eine Entscheidung treffen auf Basis von unvollständiger Information. Und wenn ich so lange warte, bis die Information so vollständig ist, dass ich die Entscheidung mit einem, sag mal, 80% praktisch, na, wie sagt man, also ich bin mir 80% sicher, dass das funktioniert. Wenn ich so lange warte, dann warte ich zu lang, dann bin ich zu spät dran. Deswegen muss ich sie jetzt treffen auf einem Niveau von 50%, ne, und oder 40%. Also ein starkes Gut-Feeling. Und da lag ich auch mal daneben. Ganz, also nie komplett daneben, zum Glück. Ja, ist ja nirgendwo Holz in der Nähe, wo ich mal draufklopfen kann. Aber praktisch, wo du praktisch Trends siehst und dann sagst, das wird jetzt das neue große Ding machen. Ich habe also ein Beispiel, wo ich vielleicht reden kann. Ja, das ist nicht M&A-related, aber ein Beispiel ist in der Positionierung, wo ich daneben lag, war in diesem, also ne, wie erzähle ich über das, was das Intranet ist? Wer ist meine Zielgruppe? Und da gab es den damals total jungen Trend Employee Experience. Ne? Also dieser Gedanke, ich rede nicht mehr davon, dass es, wir machen jetzt HR, Human Resources, sondern es geht darum, Employee Experience zu machen. Das hatte damals Airbnb maßgeblich mit erfunden, also der HR-Leiter von Airbnb, der erste, der da geheiert worden ist. Und die Gründer haben ihm dann gesagt, don't fuck up the culture. Ich möchte kein normales HR haben. Und ich komme gerade nicht auf seinen Namen, aber er hat dann praktisch diesen Begriff Employee Experience erfunden und den Gedanke, du musst das Unternehmen vom Mitarbeiter aus denken. Und wir haben das sehr, sehr früh gesehen, haben uns da auch praktisch das alles genau angeschaut. Einer unserer größten Kunden hat dann praktisch seine Abteilung, die praktisch Staffbase eingeführt hat oder praktisch geowned hat, in Employee Experience Abteilung umbenannt. Und ich habe gedacht, okay, das trifft's auf den Punkt. Das ist genau das auch, was wir machen. Ja, also es ging ja nie nur um Kommunikation, es geht immer um die gesamte Experience. Also Leute machen in den Apps die Schichtplanung, da ist E-Learning mit drin. Das ist der One-Stop-Shop für alles. Und habe komplett die Bremse reingehauen in irgendwie, ne, Intranet, Mitarbeiter-App, Kommunikation. Wir machen Employee Experience. Und das war also was, wo wir dann praktisch, also ne, Vollgas in die eine Richtung, Webseite, das Thema, ganzes Produktmessaging auf das Thema. Und dann, ne, du rennst ohne irgendwie Unterlass. Und dann machst du den ersten Stopp, wie bei so einem Marathon oder so, oder Triathlon vielleicht besser. Machst den ersten Stopp, wo du mal kurz was trinkst und vielleicht mal kurz dich umdrehen kannst und gucken, wo sind denn die anderen. Und plötzlich stellst du fest, na Moment, bin da ganz alleine hier. Was ist denn hier los? Ja. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, also dieser eine Kunde, den wir da haben, da heißt es immer noch so, aber für die anderen heißt es irgendwie nichts. Und sprich, wir waren mit einer Marktpositionierung unterwegs, die einfach nicht resoniert hat im Markt. Jetzt, 50 Jahre später, redet jeder von Employee Experience. Damals waren wir zu früh. Wir waren einfach zu früh. Und ich musste im Prinzip in der Mitte von einer Kampagne, wo also gerade Marketing dabei war, also die hatten gerade alle White Paper umbenannt, alles gerade, teilweise Produktnamen hatten wir. Ne? Es war nicht mal die Mitarbeiter-App, es war die Employee Experience-App. Und über Nacht mussten wir erkennen, okay, es war ein Fehler. Weil es ist noch nicht in der Mehrzahl der Unternehmen angekommen und über Nacht mussten wir das Thema zurückdrehen. Und genau, und jetzt halt, ne, ein paar Jahre später siehst du, okay, jetzt ist alles dort, aber wir waren einfach zu früh dran. Und das sind so Fehler, ich glaube, die passieren einfach. Und der Fehler ist nicht, dass der Fehler passiert. Der Fehler wäre, wenn du jetzt nicht schnell genug das erkennst und nicht schnell genug korrigieren kannst.
Wie gehst du damit um, wenn du so einen Fehler bei dir selber entdeckst und merkst, okay, ich habe jetzt zum Beispiel in dem Fall die ganze Firma drauf gedreht? Wie beginnst du, das zu kommunizieren?
Also, das ist das richtig. Also, Klarheit ist was richtig Tolles. Klarheit hat man nicht so oft. Da draußen ist, also keine Ahnung, angefangen von Hunderten von Slack-Nachrichten, die man jeden Tag bekommt, über all die unterschiedlichen widersprüchlichen Signale im Markt, die man bekommt. Ich glaube, wenn du da sitzt und jetzt mit deinem Team dir die Zahlen anschaust, dir das anekdotische Feedback überlegst, was du so bekommen hast und zu der klaren Erkenntnis kommst, das war ein Fehler. Wir müssen jetzt das rückgängig machen. Dann ist das was richtig Tolles. Das ist auch, also ohne Scheiß, ist auch ein richtig tolles Gefühl. Also es ist nicht, also vielleicht habe ich da auch irgendwie irgendeinen Defekt, aber ich komme da mit, also da ist kein Gedanke, da hast du aber Scheiße gebaut, was soll das denn? Sondern ich, wenn du so einen Moment der Klarheit hast, ist das was richtig Tolles. Und es gibt mir richtig Energie. Ja, also ich freue mich da auch drüber, wenn ich dann rausgehen kann und sagen kann, hier haben wir einen Fehler gemacht. Hier habe ich einen Fehler gemacht. Aber das Tolle ist, wir sehen jetzt klarer, wir müssen jetzt da lang. Und das ist, es ist halt, also ist vielleicht auch eine Superpower, die du als Gründer auch haben musst, dich auch manchmal so aus so einer, also praktisch so einer Vogelperspektive zu sehen. Weil am Ende ist, also vieles, was du machst, ist ja, du bist da praktisch eine Ressource in deinem Unternehmen. Die meiste Zeit bist du im Prinzip ja nicht in strategischen Höhen unterwegs, sondern executest. Aber ab und zu musst du praktisch diesen Strategiemenschen in dir finden, der dann auch praktisch diesen operativen Menschen nimmt und sagt, so, jetzt musst du dich mal rumdrehen und wieder jetzt in die andere Richtung laufen. Und wenn du eben so einen Moment der Klarheit hast, ist das was ganz Tolles. Und das, also embrace it. Also ich würde da nicht mich mit Schuldgefühlen aufhalten, sondern immer weitergehen.
Du hast gesagt, man hat nicht so häufig Momente der Klarheit. Hast du oder versuchst du, diese Momente häufiger zu erzeugen? Also versuchst du irgendwie über Strategien, kann ja auch Coaching sein, Sparring, wie auch immer, häufiger Klarheit zu haben? Oder sagst du, hey, ich muss einfach akzeptieren, dass ich als Gründer häufig im Nebel unterwegs bin und muss eher lernen, das zu navigieren und wenn dann mal Klarheit kommt, das nutzen?
Ja, nee, ich glaube, Klarheit kann man engineeren und muss man engineeren. Also ich habe tatsächlich auch ganz früh angefangen, also als ich zum Beispiel noch unsere Webseite gecodet habe und auch Teile im Produkt noch mitentwickelt habe, habe ich schon, ich glaube, von mir war denn das, war es vom Horowitz, dieses Thema Manager Schedule versus Developer Schedule. Als ich seinen Blogpost damals gelesen habe, habe ich gedacht, ja, genau das ist es. Also dieser Konflikt aus so ein klassischer Manager, so ein klassischer Mittelmanager, der, wenn du da in den Google Kalender reinschaust, dann ist der von Montag bis Freitag in so 30 Minuten Slots ausgebucht. Und das ist okay, das ist der Job, ne? Da kriegst du aber nicht was Größeres gebacken. Also du kannst nicht selber irgendwas kreieren und du kannst nicht kreative Arbeit machen. Du kannst also auch nicht selber reflektieren, zum Beispiel. Was der Unterschied ist zu einem Developer Schedule, was halt was Größeres ist, eine kreative Arbeit, da soll möglichst der Kalender einfach komplett leer sein. Und der Gedanke ist praktisch, wenn du einen Developer nimmst und du knallst ihr um 11 Uhr einen Termin rein, dann zerstörst du den gesamten Vormittag, weil du praktisch die Leute aus dem Flow reißt. Und das war für mich so der erste Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich bin aktuell beides. Also ich mache hier eine Webseite, ich muss ein Pitch-Deck entwickeln, ich muss praktisch kreative Arbeit machen. Gleichzeitig bin ich ja derjenige, der Kundenpitches macht, der in der Eskalation reingeht. Also ich war irgendwie beides. Und für mich war der erste praktisch Lifehack, dass ich das im Kalender klar getrennt habe. Also es hat angefangen mit einem Nachmittag, den ich mir geblockt habe in der Woche. Ich bin aktuell dabei, dass ich den gesamten Tag mir blocke, wo ich sage, dort habe ich keine regulären Meetings, also keine One-on-Ones oder sonstige Recurring Meetings. Ich blocke mir das für strategisch wichtige Meetings, die ich mir also bewusst an den Tag lege, oder für meine eigene Reflexion und Strategiearbeit. Und dasselbe mache ich, also das mache ich auch für mich persönlich und das mache ich auch für mein Leadership-Team. Also wir sind ja verstreut aus einer USA, drei Leute, England, nee, sogar vier in London und zwei in Deutschland. Und wir nehmen uns also einmal im Quartal die Zeit, treffen uns praktisch face-to-face mit dem klaren Ziel, praktisch rauszuzoomen und zu sagen, okay, wo stehen wir denn aktuell? Was war praktisch unsere Hypothese für dieses Jahr? Was sind unsere OKRs für dieses Jahr? Wo stehen wir denn da aktuell? Und ist das überhaupt noch valide? Oder haben wir neue Sachen gelernt, die das irgendwie in Frage stellen und müssen wir umschwenken? Ist trotzdem schwer. Also selbst damit ist schwer. Aber ich glaube, du kannst das engineeren. Und mein letzter, also most recent, ja, Lifehack, den ich da probiere, ist tatsächlich, dass ich mich jeden Sonntagabend hinsetze mit so einem old-fashioned Notizblock und praktisch so die Woche durchgehe, die da vor mir liegt und die Woche, die hinter mir lag, und versuche aus all diesen vielen Meetings und Eindrücken praktisch Themes zu entwickeln. Also ich habe dann immer eine neue Seite auf, dann schreibe die Überschrift hin, was für eine Woche das ist, und es meistens entsteht so eine Art Mindmap, wo ich dann sage, okay, was sind denn die großen Themes, die ich sehe? Worauf muss ich einen Fokus legen? Und dann wird mir plötzlich klar, Mensch, also diese 5 Meetings, in die ich normalerweise eigentlich so reingeschwolpert wäre, die brauche ich, um das eine große Thema zu pushen. Und dann gehe ich praktisch auch mit so einem Peace of Mind in diese Woche, wo ich genau weiß, okay, das sind die Themen. Also ich jongliere nicht bloß irgendwie 100 Bälle, sondern ich habe hier zumindest für diese Woche so eine Mikroklarheit, was mir in dieser Woche wichtig ist. Ich glaube, ich bin da jetzt noch bei Weitem nicht auf irgendwie Master-Level, aber diese Klarheit, die ist was, die dir, glaube ich, total leicht verloren geht in diesem Wahnsinn da draußen. Und also mir hilft sehr, praktisch nach dieser Klarheit aktiv zu suchen.
Wie einfach fällt es dir zu delegieren und was sind da deine größten Learnings?
Also delegieren ist super wichtig, sonst drehst du durch, ist klar. Ich glaube, das Team ist halt unglaublich wichtig. Ne? Und auch zu verstehen, also ich würde mal noch einen Schritt zurück. Was mir total geholfen hat, war meine Übung, die wir, das ist 2 Jahre her, 2,5 Jahre her, hat ein Investor von uns praktisch so ein CEO-Programm angeboten und ich mitgemacht, wo als Teil davon praktisch mein direktes Leadership-Team befragt worden ist. So, wie ist denn Martin so als Chef? Ja. Und das Folgende war, dass, also es gab überhaupt, das klare Bild war, es gibt kein klares Bild. Also jeder von den Leuten hat mich komplett anders gesehen. Also die einen haben gesagt, Martin schafft absolute Klarheit, was die Ziele sind. Und dann gab es aber auch jemanden, der gesagt hat, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir hingehen. Und das war für mich so eine total krasses Erlebnis zu sagen, okay, wie kann denn das sein? Weil ich bin ja immer ich, ne? Ich erzähle allen dasselbe. Ich bin ja nicht irgendwie multiple Persönlichkeit. Und ab da war ich dann, weißt du, ne, Autodidakt, habe ja nie vorher so große Teams geführt. Und hab da dann gelernt, okay, es gibt verschiedene Leadership-Styles, man kann die bewusst einsetzen. Ne? Und ich hatte halt bis dahin eigentlich immer intuitiv was gemacht, was dann dort in diesem Leadership-Framework hieß, das halt Pace-Setting, also sprich immer der vorangeht und sagt, so machen wir das jetzt. Kannst du mir mit dem helfen? Los geht's. Und das funktioniert in einigen Situationen fantastisch, aber wenn du jetzt zum Beispiel Menschen einstellst, die eigentlich eine bestimmte Sache viel besser können als du, weil sie halt erfahrene, sagen wir mal, CMOs sind oder erfahrene Head of Sales, dann ist das gar nicht der effektivste Ansatz, sondern dann willst du vielleicht nur sagen, hey, ich möchte gern dahin. Was kann ich tun, um dir zu helfen, dahin zu kommen? Also eher so ein Coaching-basierter Ansatz. Und da gibt es noch ein paar andere Techniken. Und allein das, praktisch diese Realisierung, Mensch, du musst ja gar nicht für alles selber die Lösung haben, sondern wenn du ein Team hast, was unterschiedliche Stärken hat, dann ist es dein Job als Leader auch zu verstehen, ne? Wie kann ich dieses Team bestmöglich einsetzen? Und dann gehe ich also in verschiedene Meetings mit verschiedenen Leuten mit einem anderen Mindset rein, weil ich weiß, okay, diese Person muss ich anders führen und was anderes zu der Person sagen, um das zu bekommen, was ich am Ende als Output möchte, als Outcome möchte, als bei einer anderen Person. Und das war zum Beispiel was, wo ich, also ja, wir hatten bestimmt schon 500 Mitarbeiter, als ich diese Realisierung so richtig gemacht habe. Ne? Und das war auch der Moment, wo ich dann auch angefangen habe, tatsächlich auch selber mir einen Coach zu suchen. Das ist also auch was ich heute jedem auch schon total früh empfehlen würde, wo ich lange Zeit überhaupt nicht kapiert habe, was das soll. Ne, ich habe das immer so ein bisschen mit so einem Makel gleichgesetzt, ne? Also Coach, das klingt so wie, ja, Psychotherapie habe ich jetzt, bin ich irgendwie kaputt, brauche ich jetzt jemanden, der mich repariert. Und ich habe tatsächlich den Weg zu Coaching gefunden, also zum einen über dieses dieses Erlebnis, wo mir reflektiert wurde, okay, so sieht dein Team dich. Zum anderen aber auch, indem ich praktisch, also der Coach, den ich ja heute habe, mit dem ich jetzt seit mehreren Jahren, wahrscheinlich schon 4 Jahre oder so, jetzt zusammenarbeite, das hat praktisch gar nicht als Coaching begonnen, sondern der Trick war dort, dass das jemand war, jemand, der tatsächlich früher mal der CEO von einem Wettbewerber war, mit dem ich also angefangen habe, mich vor allem über Marktthemen auszutauschen. Also wir hatten praktisch eine rationale, eine faktische Grundlage, war praktisch eher eine Art Strategieberater für mich. Und Und dann hat sich das immer weiter, dann hat er mir praktisch angefangen, so Fragen zu stellen, auf die ich keine Antwort wusste. Ne? Und dann sind wir praktisch da so reingeslidet, bin ich dann reingeslidet, er hat mich da so mitgenommen, dass ich dann verstanden habe, okay, das hilft mir tatsächlich, das zu reflektieren. Und jetzt ist das ein wichtiger Teil, wo ich also auch meinem Leadership-Team proaktiv sage, okay, hast du über Coaching nachgedacht? Wollen wir hier für diese konkrete Sache, hilft es dir da, wenn du einmal die Woche dich mit jemandem unterhältst, der eben nicht im operativen Rhythmus drin ist? Also ein bisschen lange Antwort auf deine eigentlich kurze Frage. Ich musste delegieren lernen. Ich musste lernen, wie das funktioniert. Und Coaching ist ein wichtiger Teil davon.
Machst du es wöchentlich, weil du es gerade zum Teil für Leadership, okay.
Also aktuell ein bisschen anderer Modus, wir wechseln immer. Also die kommt drauf an, was du gerade hast. Ne? Also die aktuell ist es so, dass das mir gerade mehr bringt, wir machen aktuell lange Workshops. Also tatsächlich hatte ich heute Morgen einen 5-Stunden-Workshop mit meinem Coach. Weil wir aktuell ja so gerade es gibt gerade große Themenblöcke, an denen wir praktisch dann gezielt arbeiten. Wir hatten aber auch schon eine Phase, also keine Ahnung, vor 2,5 Jahren habe ich praktisch auch als Ergebnis von diesem Coaching, was wir anfangs hatten, mein Leadership-Team ziemlich umgebaut. Da haben wir also einige Leute von extern reingeholt, die Struktur verändert. Und in so einer Phase, das reden wir also ein ganzes Jahr, haben wir wöchentliche Check-ins gemacht, damit ich sozusagen dann immer das, was ich gerade gemacht habe, gespiegelt bekomme und wichtige Gespräche vorbereiten kann und so weiter. Also das hat sich angepasst, je nachdem an das, was gerade so Phase ist.
Wenn du sagst, wir haben dann Externe reingebracht ins Leadership-Team, würde ich davon ausgehen, dass ihr vorher relativ viel aus bestehenden Mitarbeitern befördert habt und dann gesagt habt, ihr seid jetzt Teil des Leadership-Teams?
Ja. Also ist auch nach wie vor so, dass wir sehr viel Homegrown Talent haben. Ist auch, als wenn du zum Beispiel, ich habe jetzt die Statistik nicht genau, ich muss jetzt tatsächlich mein Handy schauen, aber wir sind so bei irgendwas zwischen 40% und 45% Female in Leadership Quote, was zum Beispiel was man sich nur erreichen kannst, wenn du intern Talente gezielt förderst, weil wir eben, ne, also wir sind dann ein Drittel der Leute sind Engineers und R&D-Leute. Andere Drittel sind Software-Sales-Leute. Und das sind beides eigentlich zwei sehr männlich dominierte, ja, Disziplinen. Gleichzeitig haben wir einen Zielmarkt, der maßgeblich durch praktisch, also in interner Kommunikation sind wahrscheinlich 2/3 oder 3/4 der Leute, an die wir praktisch unsere Services erbringen, weiblich. Ne? Und es ist für uns praktisch eine wichtige Sache, dass wir sagen, wir müssen unseren Markt, unsere Kunden so matchen, dass wir sie verstehen können. Ne? Wir müssen nicht alles Frauen sein, aber wir müssen die Teams so aufstellen, dass wir praktisch verstehen, woher unsere Kunden kommen. Und also es gibt ja noch andere Diversity-Kriterien, ne? International und so weiter. Wir können nicht nur in Deutschland sitzen, in Chemnitz und ein Produkt für die Amerikaner bauen. Deswegen haben wir auch dort ein Thema. Aber zum Beispiel dieses Thema Frauen in Führungspositionen ist was wir gezielt durch eigene Talente entwickelt haben, was uns nicht gelungen wäre, wenn wir jetzt nur extern schauen. Siehst du zum Beispiel im allerobersten Level ist es nach wie vor schwierig, ne? Da bin ich nach wie vor weit entfernt von 50%, weil es uns dort eben nicht gelungen ist, so schnell Talente von intern zu entwickeln und von außen zu hiren einfach verdammt schwer ist. Und also das plus als Datenpunkt, um zu sagen, das ist also Kern-DNA. Also ich habe vorhin unseren Value Ownership genannt, der zweite Value ist Growth. Also wir haben immer zu jedem Menschen, der zu Staffbase kommt, sage ich im Onboarding, das ist eine Rollercoaster-Ride. Die Company wächst schnell, der Markt verändert sich ständig. Das heißt, selbst wenn du den Job, für den du heute geheiert wirst, fantastisch machst, bist du in einem Jahr outdated. Du musst dich mitentwickeln, du musst mitwachsen. Und wachsen heißt dann natürlich auch, dass du dich also persönlich und karrieretechnisch entwickelst. Wir haben von den praktisch 3 Gründern und 3 Gründungsmitarbeitern, also von den 6 praktisch initialen Leuten, sind alle 6 noch im Unternehmen. Und ich bin der Einzige, der im C-Level ist. Das heißt, wir haben im Laufe der Zeit, ne, No-Ego-Kultur, wir hatten einen Menschen, der von Anfang an gesagt hat, ich will ja nichts mit Management, ich sehe meine Rolle, ich bin hier Developer und ich will Developer bleiben. Die anderen, die haben bis zum gewissen Grad Bereiche geführt und dann festgestellt, okay, das ist jetzt nicht mein Sweet Spot und dann gehe ich jetzt woanders hin und helfe der Company in einem anderen Bereich. Und also das ist praktisch so ein das ist da der Balanceakt, den wir tun. Also viel intern, viel praktisch eigene Talente fördern und gleichzeitig eben dann verstehen, okay, an der Stelle brauchen wir externen Blick. Und dann müssen wir jemanden extern reinholen, wo wir stark auf Culture Fit oder auf Value Fit achten, um zu sagen, okay, es muss zu dem passen, was wir sind.
Ich glaube, ein Thema, was wahrscheinlich auch in der Organisation immer wieder für Furore gesorgt hat, im Sinne von, weil einfach viel Neues passiert, ist natürlich Thema künstliche Intelligenz. Haben wir vorhin schon immer mal wieder kurz in Teilen gehabt. Was würdest du sagen, ändert sich in Bezug auf die Organisation und wie ihr über Organisationsentwicklung, Hiring, Produktivität in der Orga nachdenkt, am meisten in den letzten Jahren durch künstliche Intelligenz?
Das ist, also du könntest die Frage ziemlich leicht beantworten und sagen, okay, es hat natürlich Einfluss auf alles und jeden und du erwartest jetzt 10%, 20% Effizienzsteigerung jedes Jahr. Das ist auch alles richtig und wahr. Gleichzeitig merken wir vor allen Dingen, also wir sind ja B2B, unsere Kunden sind die größten Unternehmen auf dieser Welt. Dort clasht immer noch das, was du kannst, mit dem, was Kunden erwarten. Und das ist tatsächlich ein super spannendes, also Spannungsfeld. Also jetzt im Entwicklungsbereich zum Beispiel, ne? Wenn ich jetzt ein Early-Stage-Startup bin, dann nehme ich mir Lovable oder sowas und komme von nichts zu erstes Produkt innerhalb von einer Stunde. Ne? Ist für mich zum Beispiel also Product-Manager auch spektakulär, fantastisch. Wenn ich das dann aber nehme, um für DHL, einer unserer großen Kunden, neues Release zu machen, was für 600.000 Leute funktionieren soll. Und das Release, das geht vorher durch fünf Instanzen beim Kunde, wird vorher getestet und so weiter, weil es ihnen einfach sehr wichtig ist. Dann wiederum brauche ich, also ist aktuell die Erwartungshaltung, dass dort menschliche Instanzen sitzen. Ne? Und dass da auch die Fehlerquelle geringer ist, als das, was heute Agents leisten können. Das ist eine Frage von Monaten, nicht Jahren. Das, also eigentlich jede Woche fällt eine neue Domäne, wo dann der Agent auch soweit ist. Aber praktisch, das ist so ein total spannendes Thema für so einen praktisch Scale-Up wie uns, dass wir können nicht all-in gehen bei unseren eigenen Prozessen, weil du eine Flughöhe hast, die du, also auch eine Qualitätsanspruch, ISO-Zertifizierung und so weiter, die, wo du überall praktisch noch an Pre-AI Erwartungen stößt, ne? Und das macht es also zu einem total spannenden, ja, also Spannungsfeld. Ne? Also wir nutzen, jeder unserer Developer nutzt AI. Wir launchen aktuell ungefähr, ich würde sagen, einmal die Woche einen neuen AI-Service in einen der Supporting Functions, ob das jetzt Belege hochladen für Reisekosten ist oder ob das jetzt im Recruiting ist. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass, also trotzdem ist, glaube ich, ein Riesenunterschied zwischen so einer Company wie Staffbase und so einem 5-Personen AI-Native-Startup, die halt bei null anfangen und praktisch noch gar keine ISO-Zertifizierung haben und so weiter. Also das ist so ein, wenn heute ein Gründer anfängt, würde ich sagen, natürlich bist du AI-Native und natürlich machst du alles nur mit AI. Weil alles, was du brauchst, ist, also du willst die Early Minority erwischen, die Early Adopters. Du brauchst nicht 1.000 Kunden an Tag 1, du brauchst die 10 Kunden, die jetzt mit dir, so wie du bist, klarkommen. So wie damals der große DAX-Konzern damit klargekommen ist, dass meine persönliche Handynummer als Support-Nummer im Contract war. Wenn du dann aber eine bestimmte Größe erreicht hast und halt auch dann die Early Minority und die Late Minority jetzt, Late Majority in der Kundenbasis hast und die bayerische ISO-Zertifizierung voraussetzen und so weiter, dann brauchst du am Ende trotzdem noch diese händischen Prozesse. Und das ist praktisch so das Spannungsfeld, in dem ja nicht bloß wir sind, in dem ganz viele sind, wo ich sagen würde, it depends. Es ist wirklich it depends und es ist aktuell Prozess pro Prozess. Schauen wir uns aktuell ganz genau an, wo können wir wirklich schon komplett umschalten. Also wir wollen halt vermeiden, weil Shopify zum Beispiel, ne, war ja so ein AI first, wir stellen alles um und große Entlassungswelle im Support-Team, weil die brauchen wir jetzt alles nicht mehr. Und dann stellen sie fest, okay, es klappt jetzt doch nicht. Ja, und jetzt ist Shopify auch nicht, also ist ja, gut, es ist jetzt auch nicht B2C, aber es ist jetzt nicht B2B wie bei uns, wo wir DHL als Kunde haben. So, das heißt, und wir sehen uns als der menschliche Partner, wir sehen uns als auch ein großer Teil von dem, was wir machen, ist auch Consulting und Enablement. Das heißt, die die Hürde, jetzt zu sagen, und das disrupten wir jetzt alles komplett, setzen nur AI-Agents hin, ist hoch. Ja, und das ist, weiß ich, ob das, du stellst die Frage wahrscheinlich auf vielen Gründern, die hier sitzen.
Es gibt schon die, die sagen, okay, wir glauben zum Beispiel, dass wir jetzt erstmal nicht einstellen müssen, weil die Produktivität steigt. Oder wir glauben, dass wir nicht mehr existieren, wenn wir zumindest nicht AI-first sind. Wir müssen ja nicht AI-native sein. Und das ist natürlich aber auch gerade bei so ein paar hundert Leuten keine Transition von heute auf morgen. Und es ist sehr leicht zu sagen und schwer umzusetzen. Ne? Also dementsprechend sagen lässt sich sehr leicht. Und dann kommt eben genau die Komplexität, die du gerade beschreibst.
Das ist halt es steht völlig außer Zweifel, dass wir in einem fundamentalen Umbruch sind. Ne? Aber was genau das denn jetzt konkret heißt? Wie konkret du jetzt den Value kreierst? Für den Kunde zum Beispiel, ne? Also jetzt unser Produkt, in 3 Jahren sieht ein Internet komplett anders aus. Ne? Also im Produkt eine riesen Disruption, ne? Also haben ja schon 2 Disruptions durchlebt und jetzt kommt die 3. die wir genauso anführen wollen wie die ersten beiden. Aber was konkret das heißt, ist was, also ne, jeder macht da draußen Marketing, aber das konkret zu machen, ist tatsächlich nicht trivial. Und das Gleiche ist halt innerhalb der Company. Also es steht da völlig außer Zweifel, dass es alles ganz anders aussehen wird. Aber ich glaube, wir sind es unseren Mitarbeitern und unseren Kunden schuldig, dass wir genau wissen, wie. Ja, und wir haben jetzt also zum Beispiel im Support-Team, also Support ist ja ein klassisches Beispiel, ne, haben wir also seit 2 Jahren fahren wir regelmäßig Piloten und schauen, okay, kann das, was wir hier kriegen, kann das praktisch autonom Tickets bearbeiten? Wir sind jetzt an dem Stand, wo wir sagen, ja, es kann es, mit Human Guidance. Ne, weil wir eben sehen, okay, wenn nur 1 von 100 falsch ist, dann ist das für unsere Kunden in unserem Kontext nicht akzeptabel. Bei vielen anderen ist es akzeptabel, bei uns halt nicht. Ja, und das ist halt, deswegen scheue ich mich, deswegen siehst du gerade, dass ich da mich nicht drauf festnageln lassen will, zu sagen, ja, das muss jetzt alles komplett anders werden. Weil unsere Kunden sind auch nicht komplett anders. Ja, also die Realität bei unseren Kunden ist, dass, also im Prinzip weiß jeder, AI kommt. AI ist da, ne? Aber was das konkret für das Geschäftsmodell heißt, für die Prozesse war beim Kunden, das weiß aktuell heute noch keiner in den großen Unternehmen. Und deswegen erwarte ich da also eine sehr, sehr schnelle Transition, aber eben keine Transition über Nacht, wie du das in einigen B2C-Anwendungsfällen hast.
Wie denkst du da produktseitig drüber nach, zu sagen, okay, wir müssen auch überlegen, was bedeutet das, wie sich zum Beispiel eben Intranet weiterentwickelt? Wissend, dass Distribution und Kundenzugang natürlich eine absolute Defensibility sind und jetzt niemand, der einfach nur sagt, ach ja, ich baue jetzt mal ein neues Intranet, einfach mal euch überrollen kann, ist trotzdem die Frage natürlich immer wahrscheinlich auch, du hast gesagt, okay, du denkst immer drüber nach, wie man selbst disrupted werden könnte. Wie denkst du gerade in so einem großen Shift darüber nach, wenn so eine neue Technologie extrem viel Einzug erhält und man weiß, hey, natürlich haben wir uns das bestimmt die letzten Jahre auch schon angeguckt, aber da passiert gerade was richtig Großes. Wie denkst du in solchen Momenten darüber?
Ja, also ich glaube schon, ich glaube, jeder kann disrupted werden. Ich meine, wir haben es ja selbst gemacht, ne? In der Anfangszeit ein Gespräch mit praktisch so einem Legacy-Internet-Vendor, der halt immer noch das Produkt viel besser ist als unseres in vielen Bereichen, aber er war halt nicht mobil. Und da konnte sich das überhaupt nicht vorstellen, dass jetzt Unternehmen das Ding, was ganz tolle Bells and Whistles hatte, aber eben nicht die Non-Desk-Worker erreicht hatte, dass das irgendwie jetzt ihm gefährlich werden könnte. Und dann, ja, wir haben es gezeigt, dass es geht. Also ich glaube, wenn es gibt immer diese Fenster, wo plötzlich ein Thema so wichtig ist für eine genügend große Anzahl von Kunden, dass die anderen Sachen praktisch nicht mehr relevant sind und dann entsteht Disruption. Und ich würde mir da, also wir wissen nicht Staffbase, was gefährdet ist, disruptiert zu werden, sondern es ist die gesamte, also Intranet-Branche. Ne? Es gibt ja jetzt mittlerweile Dutzende Wettbewerber, die wir haben. Und wie ich drüber denke, wir wollen der Disruptor sein. Ne? Und also AI-Features haben wir vor 2, 2,5 Jahren die ersten AI-Features gelauncht. Das war aber nicht disruptive. Das sind Features. Ne? Und jetzt sind wir so weit, dass wir klarer sehen, ne? Moment of Clarity, wie die Welt in einem Jahr, in 2 Jahren, in 3 Jahren in unserem Bereich aussieht. Das hat tatsächlich länger gedauert. Ne? Also seit 2 Jahre. 2 Jahre von, hier gibt es eine ganze Reihe Features, zu wir sehen jetzt klarer. Und du hast es ja bei Google, ne? 2/3 der Google-Suchen, die mittlerweile zu keinem Klick mehr führen, weil die Fragen halt beantwortet werden. Also ein fundamentaler Wechsel, wie ich an Informationen komme, die ich suche. Natürlich wird dies ein äquivalenter, fundamentaler Wechsel auch stattfinden im Bereich Internet. Und bei dem, was wir tun, hast du ja praktisch noch eine zweite Ebene. Also du hast zum einen diesen Touchpoint, also jetzt diese Webseite, diese App, die praktisch komplett anders aussehen wird. Und das andere Thema ist ja noch, dass das, was in unserer Software passiert, ja praktisch Content Creation ist. Also wenn du jetzt praktisch die Mitarbeiterperspektive verlässt und sagst, was ist denn die Perspektive von diesem Team im Headquarter, was die Inhalte erstellt, dann sind das ja praktisch Menschen, die Texte erstellen. Und ich meine, was kann generative KI heute am besten? Texte erstellen. Ne? Das heißt, dort, also da reden wir nicht oder nicht nur über Augmentation oder Ersatz von Menschen, die da heute händische Arbeit machen, sondern reden über natürlich völlig neue Möglichkeiten. Ne? Du hast heute sagen wir mal, einen internen Kommunikator pro 5000 Mitarbeitern. So, das heißt, du hast jetzt praktisch im Kern erzählst du eine Geschichte, genau einmal im Unternehmen, wenn du 30.000 Mitarbeitende hast, über 10 verschiedene Länder verteilt, 20 Standorte, alle möglichen Rollen. Diese eine Geschichte, CEO hat das und das erzählt, erzählst du heute genau einmal. Weil du eben nur die Ressourcen hast, dass du dann diesen einen Redakteur hast, der sich hinsetzt und dann über 2 Tage das erzählt. Wenn dieser Redakteur aber ein Agent ist, und praktisch beliebig schnell, beliebig tolle Sachen machen kann, dann, und dein Ziel aber ist, möglichst viele Mitarbeitende von etwas zu überzeugen oder auf eine Reise mitzunehmen, dann ist ja völlig klar, dass du im Idealfall für jeden Mitarbeitenden eine eigene Geschichte erzählst. Also Hyperpersonalisierung ist eine völlig offensichtliche Sache, die, also die ganzen Grundprozess, wie eigentlich eine interne Kommunikation im Unternehmen funktioniert, komplett auf den Kopf stellen würde. Also du redest dann davon, dass die Art und Weise, wie dieser Prozess funktioniert und wie die Menschen, die den machen, welche Rolle die in diesem Prozess spielen, wird komplett auf den Kopf gestellt. Und das ist also was mich persönlich total begeistert. Ja, also es ist eine Chance. Also natürlich ist es ein Threat, aber ich sehe vor allem die Opportunity, weil wir es, also Staffbase hat das in der DNA, wir sind immer geschaut, okay, wie können wir jetzt den nächsten Schritt gehen, wie können wir unsere Kunden noch besser unterstützen. Und das ist also jetzt Eldorado, Schlafenland, weil du jetzt, big change is coming und wir haben die Chance, den anzuführen.
Wie schaffst du es da, deine Begeisterung und deine Gedanken einmal aufs Führungsteam zu übertragen, aber dann auch auf die gesamte Belegschaft, weil ihr seid ja inzwischen doch keine kleine Firma mehr.
Also ich glaube, also Geschichten erzählen, Narrative ist schon wichtig. Also sich zu überlegen, wie kann ich Dinge klar auf den Punkt bringen, nach intern. Ansonsten Show, Don't Tell. Also wir haben zum Beispiel vor 3 Wochen eine interne Stealth-Preview von einem Agentic-Feature gelauncht und das siehst du schon an den Reaktionen. Das ist dann praktisch also für tagelang Gesprächsthema und Leute sind excited. Ne, da brauche ich nicht 5 PowerPoints zu machen mit und das ist die Strategie und AI kommt und so weiter, sondern zeige ihnen was sie selber erleben können, was sie cool finden und dann geisterst du die Leute. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob das für jedes Unternehmen gilt, ne? Aber die, ich glaube, so, also ein Startup zieht ja auch einen bestimmten Typ Mitarbeiter an, ne? Also Typ Abenteurer. Und die finden es typischerweise ziemlich cool, wenn neue Sachen passieren. Also sprich, die Leute anzuzünden, war, glaube ich, noch nie unsere große Herausforderung.
Was sind die Hypothesen, die ihr über die nächsten 3 bis 5 Jahre beweisen müsst, um zu sagen, wir als Staffbase erreichen unsere Ziele und ich sag mal, Wachstum ist ja eins der Ziele. Mhm. Wachsen um X und kommen dahin, wo wir uns eigentlich in 5 Jahren sehen.
Ja. Also ich glaube, lass mich mal die Frage ohne AI beantworten, dann mit AI. Ne? Also ohne AI mache ich das ganz normale Business als Scale-Up. Du musst zeigen, dass du eine echte globale Erfolgsstory bist. Also in den USA sind wir praktisch im Durchbrechen, aber sind noch nicht, haben noch nicht den absoluten Durchbruch. Ne? Also dort, also in den USA, der klare Leader zu sein, das ist für uns, also klarer Anspruch und ist das, was wir die nächsten 3 bis 5 Jahre, also nicht 5, die nächsten 3 Jahre klar zeigen wollen. Und global heißt auch nicht nur USA und Deutschland, sondern dass eben, na, dass Tokio funktioniert, dass Sydney funktioniert, dass London funktioniert. Also unsere, die Märkte, die praktisch jetzt schon zeigen, okay, da kommen ganz tolle neue Kunden rein, dass da eine richtige Salesmaschine entsteht. Also das Wachstum auf breitere Schultern stellen. Das ist so die Pre-AI-Antwort, in der du einfach nur das winning Product, was du hast, durch eine gute Market-Maschine eskalieren musst. AI heißt jetzt, also die Antwort kann nur heißen, ich weiß es nicht genau. Also ich weiß es nicht genau. Also wir haben, ich weiß, was ich genau weiß ist, der Markt sieht in 3 Jahren nicht mehr so aus, wie er aussieht. Ich weiß auch, dass jeder, also nicht nur Staffbase, jede Software-Company da draußen, egal mit wie viel Umsatz, muss praktisch die Frage beantworten, warum gibt's mich noch? Also mit welchem Produkt und welche Dienstleistung, welchen Wert kreiere ich für diese neue Realität, die dann in 2, 3 Jahren klarer da sein wird. Ne? Wo die Prozesse beim Unternehmen anders ablaufen, wo eine Enterprise Architecture ganz anders aussieht. So, das heißt, ich glaube, wir werden auch sehen, dass das Wert auch zerstört werden kann. Ne? Also das ist, glaube ich, die potenzielle Fallhöhe, auch für Unicorns, ist jetzt natürlich eine ganz andere. Also das war Pre-AI, hättest du gesagt, okay, es ist praktisch jetzt die Frage, schaffe ich den Börsengang oder habe ich einfach nur einen decent Exit irgendwie. Für mich fühlt es sich aktuell an, wie es sich für uns angefühlt hat im Seed-Stage, Series A-Stage, wo dir einfach klar ist, okay, du musst jetzt du musst jetzt sharp sein, du musst das Beste geben, weil da unten gibt es kein Rettungsseil, ne, oder Rettungsnetz. Es kann durchaus sein, das möchte ich jetzt gar nicht auf unseren Markt beziehen, erst recht nicht auf uns selber. Ich sehe uns nicht in der Position, aber ich glaube, wir werden auch Unicorns sehen, die dann eben nicht mehr nur 50% wert sind, weil es eine Bewertungskonjunktur gab, sondern 10%, weil sie eben den Sprung auf die AI-Realität nicht geschafft haben. Und das, also uns gibt das extrem viel Energie. Na, es ist also, es heißt ja immer, da passiert jetzt richtig viel im Markt. Du hast so ein Fenster, so ein Window of Opportunity. Und wir wollen da durchspringen durch das Fenster. Wir machen es gerade. Ja, also das heißt, ich sehe die Chancen. Aber eben, es ist wie so ein, du kletterst so eine steile Felswand hoch. Ja, du hast eben kein Sicherungsnetz. Wenn es dir nicht gelingt, das Unternehmen aufzustellen, auf die neue Realität, oder mitzudefinieren, wie die neue Realität aussieht, stehst du in 3 Jahren deutlich schlechter da, als du heute dastehst. Das heißt, die Execution muss passen wie immer und muss auch im AI-Zeitalter passen. Das wird nie ohne dem funktionieren. Und gleichzeitig musst du jetzt aus Produkt- und Product-Market-Fit-Sicht einfach beweisen, über die nächsten, nicht 3 Jahre, nicht 5 Jahre, 12 bis 18 Monate, dass du eine Daseinsberechtigung hast.
Das sind eigentlich ehrlicherweise gute Schlussworte, auch wenn es ein harter Cut wäre, weil ich einfach das Gefühl habe, dass da jeder drüber nachdenken muss, selbst wenn du jetzt gerade eine Firma baust, weil du musst ja überlegen, in welcher Position sind andere Firmen, was muss ich gerade eigentlich machen, um genau da reinzuwachsen und reinzustechen, und deswegen würde ich gerade ungern ein neues Thema aufmachen, auch wenn ich natürlich noch Fragen habe, aber wenn ich so drüber nachdenke, merke ich so, eigentlich ein guter Impuls, hier einen Schlussstrich zu setzen, weil wirklich jeder darüber nachdenken muss, was bedeutet das für mich und für meine nächsten Jahre. Deswegen, wenn du nichts Besonderes ergänzen möchtest, dann würde ich Danke sagen für die Podcast-Episode.
Ja, klar. Ich würde nur ergänzen bei diesem ganzen Thema, was wir hier besprochen haben. Ich glaube, Gründen machst du vor allem, weil es Spaß macht. Was eigentlich eine ziemlich geile Sache ist. Enjoy the ride. Also, ja, verkompliziert es nicht. Am Ende geht es darum, auch für sich persönlich was aufzubauen, was einem Spaß macht und eine geile Zeit zu haben. Und ich glaube, AI bietet die Möglichkeiten. Ich möchte es vermeiden, dass jetzt Leute Angst bekommen und sagen, das klingt alles unglaublich kompliziert und gefährlich. Ich glaube, es ist eine total aufregende Zeit und Embo ist soweit.
Ich packe dein LinkedIn und Staffbase natürlich die Website in die Shownotes. Dann kann man sich da nochmal ein bisschen mehr informieren. Martin, vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass wir uns hier hören.
Mir hat auch Spaß gemacht. Danke.